Finde ich sehr schön. Mehr Achtsamkeit, das ist für mich doch eine positive Aussicht.
Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Mensch Margot. Mir gegenüber sitzt Margot Käßmann. Mein Name ist Arne Dorm-Vogts vom Norddeutschen Rundfunk, Fernseh- und Radioreporter, falls Sie das erste Mal reinhören. Kurz auch erklärt, was wir hier eigentlich tun. Also wir zwei greifen uns immer ein relevantes, aktuelles, interessantes, emotionales Thema heraus und plaudern darüber, tauschen uns aus. Ich würde mal sagen, ich bin so für Bereich Welt. Margot, du bist Bereich Gott.
Naja.
Kannst du mitleben?
Gott und die Welt, sagen wir mal so.
Na, und Sie werden hören, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen. Und das finde ich besonders spannend, Margot. Deshalb macht mir das so viel Spaß. Was macht das mit dir, unser Podcast?
Ich finde das wirklich interessant, mal mit Zeit zu einem Thema sich zu unterhalten. Ich finde auch ganz gut unsere Mischung, also sozusagen Kirche und Welt, das hast du ja schon gesagt, aber auch du bist ein junger Mann der Generation meiner Kinder, also ich könnte deine Mutter sein. Und das finde ich manchmal auch ganz interessant, wie eure Generation bestimmte Dinge sieht. Und ganz oft in Radio und Fernsehen hast du ja wenig Zeit. Also da muss es immer ganz schnell gehen. Und wir können hier auch mal eine Schleife drehen und dann kommen wir wieder zum Thema zurück. Also es macht mir auch viel Spaß, so ein Thema zu vertiefen.
Heute wollen wir folgendes Thema vertiefen. Die Frage, was kommt nach Corona? Ist es die große Zäsur, die uns umdenken lässt, oder geht es danach weiter wie bisher? Geht es auch danach höher, schneller, weiter, mobiler, irrer, wie die Süddeutsche Zeitung neulich getitelt hat? Was meinst du?
Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch. Hoffnung ist für mich eine wichtige Haltung auch im Leben. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass Corona uns ein bisschen ausgebremst hat in diesem höher, schneller, weiter und dass wir nachdenklich aus dieser Krise hervorgehen. Ich habe gelesen, dass 49% der Deutschen sagen, sie werden danach achtsamer sein. Finde ich sehr schön. Mehr Achtsamkeit, das ist für mich doch eine positive Aussicht.
Ja, Margot, lustig, dass du das sagst. Dazu passt übrigens, wir rufen ja immer auf, dass unsere Hörer und Hörerinnen mitmachen und sich beteiligen hier an unserem Podcast. Und dazu passt genau diese Meinung von einem Hörer, der das auch findet, dass er jetzt achtsamer durchs Leben geht.
Mein Name ist Elder Bock und ich finde, die Menschen sind allgemein freundlicher geworden. Und meiner Meinung nach hat die Corona-Krise auch seine positiven Seiten, insbesondere im menschlichen Faktor. Die Leute sind allgemein etwas offener und aufgeschlossener. Die Entschleunigung finde ich positiv. Ich persönlich merke das auch bei mir, ja. Ich bin ruhiger geworden. Nehme mir mehr Zeit für Freunde, Familie, meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich hoffe, dass die Menschen etwas mitnehmen aus dieser Zeit. Ich gehe nicht davon aus, aber ich hoffe es.
Ja, zurück trotzdem zur Frage, was wird aus Corona? Was bewirkt Corona? Ich finde schon, Margot, alle sehnen sich gerade irgendwie nach Normalität, aber erstens kann das noch lange dauern, Wochen, wenn nicht Monate. Und die Frage ist ja eigentlich auch, wollen wir das? Können wir uns das überhaupt leisten? Denn die aktuelle Krise ist ja eine direkte Konsequenz unseres Lebensstils, also Zerstörung von Lebensraum, die Globalisierung, die enge Vernetzung hat doch alles eigentlich dazu geführt, dass wir jetzt dieses Problem mit diesem Virus haben, oder?
Da gibt es sicher einen Zusammenhang und das müssen wir ja sagen. Wir sind eine globalisierte Welt. Ich gebe das für mich selber auch so. Am Anfang habe ich auch gedacht, ja, in Wuhan ist irgendein Virus ausgebrochen, so ein bisschen wie Ebola vor ein paar Jahren. Das ist irgendeine Region in dieser Welt, aber dann merkst du ganz schnell, die Welt ist nicht mehr isoliert und so ein Virus kannst du überhaupt nicht eindämmen. Doch, eindämmen kann man's, aber du kannst nicht verhindern, dass es sich in der ganzen Welt ausbreitet. Und das hängt damit zusammen, dass wir ständig fliegen, um die Welt gehen, dass wir eine globalisierte Weltwirtschaft haben. Das haben wir ja auch gemerkt in Deutschland auf einmal. Ja, die Masken werden alle in China hergestellt. Bestimmte Medikamente werden in China hergestellt. Ich habe jetzt gehört, dass Dosenproduktion auch ganz in China ist, dass es deshalb im Moment wenig Nachschub an Dosen gibt. Also ich denke, es ist uns durch das Virus auch bewusst geworden, wie verflochten die Welt ist. Und manche werden vielleicht auch wach sein und sagen, wir müssen hinterher schauen, dass wir beispielsweise bestimmte Medikamente auch in Deutschland produzieren, dass auch hier eine gewisse Maskenproduktion beispielsweise gibt. Aber die Frage ist ja, wird es einfach wieder so weitergehen? Und wir sagen, Wirtschaftswachstum ist der entscheidende Faktor und wir müssen weiter wachsen. Die Wirtschaft muss noch schneller, noch weiter, noch weitreichender sein. Oder kommt da tatsächlich eine, ich sag mal, gesunde Bremsfunktion. Also die evangelische Kirche hat schon vor 10 Jahren eine Initiative gestartet, anders wachsen, weil sie gesagt hat, Wirtschaftswachstum allein kann ja nicht immer weitergehen, weil, das wissen wir alle, es auf Kosten der Natur geht. Also wie können wir im Einklang mit der Schöpfung leben? Das ist eben eine große Frage und ich denke, dass jetzt nicht geflogen wurde eine ganze Zeit, macht doch vielleicht nachdenklicher. Muss ich eigentlich immer irgendwo hinfliegen? Muss ich Urlaub auf den Malediven machen? Oder kann ich nicht an die gute alte Ostsee fahren und reicht das auch als Urlaubsziel?
Was hast du gesagt? Gesunde Brems?
Gesunde Bremsfunktion.
Finde ich eine interessante Formulierung, weil ich glaube, die Frage ist jetzt in der Tat. Also wollen wir jetzt hier Symptome lindern? Also im Fall von Corona eine Medizin oder eine Impfung finden, die hilft, irgendwie zu einer Art Normalität zurückzukommen? Oder wollen wir Ursachen begreifen und uns vornehmen, dass keine neuen Pandemien entstehen, beziehungsweise derartige Krisen? Gab ja genug in den letzten Jahren. Nehmen wir die Finanzkrise von 2008, nehmen wir die voranschreitende Klimakrise, die sind alle eigentlich Folge von Wachstum, Gewinnmaximierung der vernetzten, schnelllebigen kapitalistischen Welt, kurz zugespitzt formuliert, von unserer Gier. Musste, Margot, Corona kommen, damit wir das endlich begreifen?
Ja, ich bin sehr verhalten darin zu sagen, das ist jetzt uns geschickt worden, damit wir was lernen oder so. Also das halte ich nicht für zutreffend, aber ich denke, dieser lapidare Satz, in jeder Krise liegt eine Chance, der könnte insofern hier wahr sein, indem wir sagen, lasst uns was draus lernen. Lasst uns doch mal schauen, ob wir wirklich so weiterleben müssen oder ob wir nicht entschleunigen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja jetzt schon immer, es gibt ja Entschleunigungsseminare. Übrigens sage ich dann da immer, ihr kannst jeden Sonntag um 10 Uhr in einem Gottesdienst entschleunigen, brauchst du gar nichts für bezahlen. Also mal wirklich zu bremsen, wie ich das vorhin gesagt habe, und zu fragen, wie wollen wir auf dieser Welt leben und wie können wir so leben, dass diese Welt zukunftsfähig ist. Wir haben ja jetzt auch gelernt in den letzten Wochen, die Politik kann, wenn sie muss, ganz schnell radikale Entscheidungen treffen. Das war ja enorm, wie schnell politische Entscheidungen da waren. In der Klimafrage geht es uns doch so, dass wir seit Jahren wissen, so können wir nicht weiter wirtschaften. Das zerstört das Klima. Aber Entscheidungen werden nicht gefällt, aus lauter Rücksicht auf die Autoindustrie vielleicht, auf die Kohleindustrie. Da wird sehr viel Rücksicht genommen, politisch auf bestimmte Wirtschaftszweige. Aber wir haben gesehen, Entscheidungen können getroffen werden. Und wenn jetzt in der Politik immerzu gesagt wird, ja, Leben erhalten hat Vorrang, dann würde ich gerne noch mal einbringen, wir könnten einfach Tempo 130 auf deutschen Autobahnen mit einem Schlag durchsetzen. Und das würde auch Leben erhalten und Klima schonen.
Deshalb die Frage, ist die Mehrheit dafür jetzt da? Haben wir jetzt schon etwas mehr begriffen? Was meinst du?
Ich bin überzeugt, dass eine größere Nachdenklichkeit da ist, dass Menschen ein Bewusstsein dafür haben, dass wir so nicht weiterleben können, weil sie ja zutiefst alle, wir sind alle zutiefst irritiert. Betroffen hat das ja alle in ihrem Alltag. Und da nochmal neu nachzudenken, bewusster zu leben, das habe ich von vielen gehört, dass wir sagen, ich will bewusster leben und mein Leben bewusster wahrnehmen. Und ich habe auch eine größere Dankbarkeit dafür, wie gut wir in diesem Land leben.
Ja, man hört das wirklich gerade häufiger. Wir haben noch eine Hörerin von uns, Anja. Ihr vorläufiges Fazit dieser Krise hört sich so an.
Ja, mein Name ist Anja Heger. Die Zeit im Moment zu der Corona-Krise hat, denke ich mal, zum einen gute Seiten, weil man gemerkt hat, wie angenehm es doch auch mal ist, wenn die Welt sich etwas langsamer dreht, wenn alles entschleunigt wird, dass man mehr Zeit für andere Dinge hat, wo man sonst gesagt hat, das schaffe ich nicht, da geht die Arbeit vor. Das ist sehr schön. Ich hoffe, dass so ein bisschen was von dieser Zeit auch im Nachhinein, wenn es sich alles normalisiert hat, wieder bleibt, dass es sich nicht alles wieder einfährt wie vorher. Und es ist wichtig, mal wieder zu sehen, das Wichtigste ist wirklich gesund zu sein und das Leben zu genießen. Ich denke, das lernt man auch gerade mal wieder aus dieser Krise.
Und ich an dieser Stelle, finde ich, bietet sich auch nochmal das, was der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt hat. Der meint nämlich auch, dass schon ein Lerneffekt eingesetzt hat und sagt, dass wir alle durch Corona das hier feststellen mussten.
Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher weitergeht. Aber das war ein Irrtum. Die Krise zeigt uns allerdings nicht nur das. Sie zeigt uns auch, wie stark wir sind, worauf wir bauen können.
Ja, er geht noch weiter, dass er sagt, dass man eben aus Krisen auch lernen kann. Das ist ja eine der besten Eigenschaften des Menschen überhaupt, würde ich mal sagen. Lehren zu ziehen aus solchen Situationen und danach etwas anders, / besser zu machen. Fallen dir spontan Beispiele ein, wo das schon mal gelungen ist?
Dann muss ich sagen, der Lerneffekt ist manchmal auch sehr langsam. 1972 hat der Club of Rome das erste Mal von den Grenzen des Wachstums gesprochen. So lange ist das her. Und uns ist es eigentlich bewusst, dass es Grenzen des Wachstums tatsächlich gibt. Aber trotzdem haben wir ja auch was gelernt. Ich nehme jetzt mal Tschernobyl. Das war für meine Generation ja ganz entscheidend. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Also, dass Atomkraft nicht die Zukunft sein kann, dass wir erneuerbare Energien brauchen. Und eines der Ziele ist ja jetzt auch, dass wir bis 2035 100% erneuerbare Energien haben. Das war auch ein sehr, sehr schwieriger, langwieriger Prozess. Natürlich auch mit der Atomwirtschaft, weil es auch um viel Geld ging, das da investiert worden war. Aber trotzdem hat sich das doch verändert. Also, dass wir jetzt erneuerbare Energien in diesem Ausmaß haben. Wir müssen auch sagen, dass die Millenniumsziele der UN, da würde ich auch sagen, wir haben nicht alles erreicht. Und vieles wünsche ich mir auch noch mehr, aber dass die Sterblichkeit von Kindern zurückgegangen ist, nicht so weit, wie ich mir das wünschen würde, aber da ist auch was erreicht worden. Also wir haben, denke ich, schon Lerneffekte, die wir auch sehen können. Ich nehme jetzt nochmal oder CO2-Ausstoß, da ist ja durchaus was in Gang gekommen. Was ich interessant finde, auch gerade bei den jüngeren Leuten, dass sie alternative Wirtschaftsmodelle entwickeln durch Tauschhandel zum Beispiel. Es gibt Kleidertauschbörsen, das finde ich ganz super. Das ist ein nachhaltiger Lebensstil, der sehr bewusst macht, ich muss nicht alles wegwerfen. Oder nehmen wir allein solche Sachen wie die Bücherschränke, die öffentlichen, die es überall gibt. Also du kannst deine Bücher reinstellen und andere Bücher rausholen. Ich denke, es gibt an vielen Punkten da durchaus ein Bewusstsein. Mhm. Oder was ja Corona uns auch gezeigt hat, wobei wir das längst hätten wissen können, was in der Fleischindustrie los ist. Ja, also da sind manche nochmal neue Vegetarier geworden. Oder die Forderung, dass die Fleischindustrie anders produzieren muss. Es muss eine andere Form von Tierhaltung geben. Fleisch muss viel, viel teurer werden. Ich denke, das haben viele auch begriffen, wenn sie diese Bilder sehen.
Mhm. Welche Rolle kann die Kirche spielen bei diesem, ich nenne es jetzt mal, positiven Wandel, den du da gerade skizziert hast?
Ich muss sagen, dass wir seit den 80er Jahren dieses Thema Schöpfung bewahren, ja sehr hoch auf der Tagesordnung haben. Das eine ist natürlich, dass wir darüber sprechen, was für eine Verantwortung haben wir als Christinnen und Christen. Wir haben dieses Projekt Anders wachsen, aber natürlich können die Kirchengemeinden auch viel beitragen. Also es gibt kirchliche Gebäude, wie sind die ausgestattet, wie werden die beheizt, beispielsweise Solardächer auf kirchlichen Gebäuden, das sind immer wieder Themen gewesen. Wir haben auch eine Plakette, die Kirchengemeinden bekommen, die besonders umweltfreundlich wirtschaften. Wie werden Kirchen beheizt? Wird im Winter geheizt oder wird nicht geheizt? Andere Fragen mehr. Wie sehen Dienstwagen aus, wenn es Dienstwagen gibt? Also da kann schon die Kirche selbst viel tun. Aber sie kann auch Menschen ermutigen,
wollte ich gerade fragen, anders zu leben. Was das Spirituelle vielleicht betrifft. Vielleicht braucht man jetzt auch gerade so, ist die Zeit für so einen, ja, spirituelle Erweckung, ja. Die kann dann ja auch helfen und tragen, Dinge anders zu machen, als höher, schneller, weiter.
Also ich denke, das habe ich ja vorhin mit der Entschleunigung im Gottesdienst gesagt, Spiritualität ist für mich Teil des Lebens. Für mich war immer interessant, oder ein Leben lang hat mich das eigentlich begleitet, dass meine Mutter, die viel arbeiten musste, die auch sonntags arbeiten musste, weil wir eine Tankstelle hatten, die natürlich sonntags auch geöffnet war, dass mein Vater musste punkt 10 Uhr am Sonntag sich spätestens ablösen, damit sie 9:15 in den Gottesdienst gehen konnte, weil sie immer gesagt hat, wenn ich diese Stunde in der Woche nicht habe, habe ich gar keine Kraft, die Woche durchzustehen. Also der Gottesdienst, das Singen, das Beten als spirituelle Kraftquelle ist sicher wichtig, aber vielleicht auch nochmal anders auf die Schöpfung zu schauen, dann ist das nicht nur etwas, was ich nutze, benutze, sondern ich bin Mitgeschöpf in dem, was Gott geschaffen hat. Ich finde bei Jesus immer so schön, dass er dann sagt, seht die Lilien auf dem Felde, seht die Vögel unter dem Himmel, also schaut auch hin, nehmt wahr, was um euch herum an Natur da ist. Viele Menschen haben überhaupt kein Gefühl mehr für Natur, weil sie gar nicht mehr richtig rauskommen und Natur überhaupt erleben.
Hm. Margot, das meinte ich mit Du Gott, ich Welt. Pass auf, jetzt komme ich mit meinem oder mit einem Zukunftsforscher, Matthias Hawks. Den habe ich in einem Podcast gehört, wo er sich geäußert hat über einen viel beachteten Aufsatz, den er geschrieben hat, über die Welt nach Corona. Wir denken ja hier gemeinsam darüber nach, ob sich etwas ändern wird. Und er sagte, die Krise hat immer zwei Seiten. Also die schlimme ist klar, es gibt Not, es gibt Verlust. Dieser totale Stillstand des industriellen Systems hat Folgen, soziale Verwerfungen. Aber Krisen bringen eben auch immer was Neues in Gang, weil sie den Finger in die Wunde legen. Und Corona, das Virus, hat die Antwort eigentlich gegeben auf die Frage, wie weit kann man Globalisierung treiben. Du hast viel erlebt in deinem Leben. Wir haben jetzt schon einige Folgen gehabt, unseres Podcasts. Da kommt ja immer wieder was hoch. Kalter Krieg, Tschernobyl, die Wende. Empfindest du in deiner Generation das hier gerade als Zäsur?
Ich empfinde das deutlich als Zäsur. Vielleicht ist es für die Jüngeren noch mehr eine, weil sie sich noch für unverwundbarer halten, wie Steinmeier das gesagt hat, als die Älteren. Wenn du älter wirst, dann weißt du sehr wohl, dass dein Leben begrenzt ist und deine Lebenszeit begrenzt ist. Insofern. Aber es ist eine Zäsur, weil ich mir nicht habe vorstellen können, das muss ich ganz klar sagen, dass die ganze Gesellschaft derartig ausgebremst wird. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Also, dass alle Lokale geschlossen werden, ja, dass du auf einmal derartige viele Regeln hast, dass die Geschäfte geschlossen werden. Hätte mich da vor einem halben Jahr jemand gefragt, hätte ich gesagt, nee, das kann gar nicht sein.
Also, dass die Menschen sich das vornehmen und sich daran halten und diese Vollbremsung hinlegen, meinst du?
Also, dass so eine Vollbremsung durchgeführt wird, das muss ich sagen, ich habe das sogar angezweifelt am Anfang, als gesagt wurde, China wird nicht mehr angeflogen von der Lufthansa. Da habe ich gesagt, das können die doch nicht machen. Weißt du, wie viele Flüge es nach China gibt normalerweise? Das sehe ich ja, wenn du am Frankfurter Flughafen stehst. Habe ich nicht für möglich gehalten und andererseits habe ich gedacht, alle Achtung, dass das möglich gemacht wurde mit so hohem Konsens, zeigt ja auch, wenn wir uns wirklich bedroht fühlen, was alles möglich ist. Und da muss ich mal der Fridays for Future Bewegung recht geben, dass sie sagen, wir müssten angesichts der Klimakrise auch ganz viele Dinge entscheiden, habe ich vorhin schon gesagt. Nur das fühlen wir noch nicht so direkt, die Klimakrise. Das fühlen andere in anderen Ländern, in Indonesien beispielsweise, wo sie sagen, sie müssen wahrscheinlich die Hauptstadt verlegen, weil alles unter Wasser stehen wird demnächst. Aber die Klimakrise, ich denke, dafür werden die Corona-Entscheidungen noch Folgen haben.
Ja, es heißt ja auch schon wieder, dass manche Wetterexperten sagen, es kommt wieder so ein Hammersommer und dann werden wir das auch hier wieder spüren. Aber zurück zu unserem Zukunftsforscher. Der sagt nämlich auch, das ist hier eine Zäsur. Und wenn man mal zurückblicken wird, dann werden wir sehen, dass wir da auf einem Peak waren, einem Höhepunkt, was Übermobilisierung betrifft, was Flugreisen, Kreuzfahrtschiffe, Übertourismus. Und wir müssen eben lernen, das zu ändern. So, und da sind wir wieder bei der alten Frage. Wir müssen unser Verhalten ändern. Du bist ja immer sehr hoffnungsfroh. Also bin ich auch der Meinung, dass du wahrscheinlich denkst, auch das wird gelingen.
Ich hoffe das, dass Menschen mehr überlegen, wie viel müssen wir eigentlich fliegen? Müssen wir andauernd irgendwo hinfliegen? Ich bin in meinem Leben auch viel geflogen, will ich ja sagen. Ich habe deshalb damals auch gesagt, unsere Oma ist eine alte Umweltsau, dieser Song. Das gilt ja für meine Generation. Klar, wir sind viel geflogen. Das war auf einmal die Freiheit. Du konntest überall hinfahren. Das war ja auch toll, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen.
Ganz kurz, da gab es sehr viel Ärger um diese WDR-Satire, um unsere Oma ist eine alte Umweltsau. Also du als Oma würdest sagen, stimmt.
Ach ja, und ich finde mal ein bisschen Humor. Also ja. Ich fand diese Reaktion derartig humorlos. Das ist jetzt eine kleine Schleife, aber ja. Ich finde, also die älteren Leute sollten schon auch ein bisschen Humor haben. Man darf auch mal über uns lachen. Und uns ein bisschen ironisch auf die Schippe nehmen. Natürlich war das so, dass wir uns auch nicht genügend Gedanken gemacht haben. Ich meine, ich finde dieser Generationenkonflikt, der da auch entsteht, wenn Greta Thunberg dann sagt, wie wagt ihr es, uns junge Generation, ihr habt uns die Lebenschancen genommen. Also das geht mir dann auch ein bisschen zu weit, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
Ja, wir können ja einfach sagen, ob jetzt jung oder alt, wir müssen alle mehr tun. So. Da übrigens fand ich auch diesen Punkt ganz interessant. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Also wir können alle weniger Plastiktüten benutzen und weniger fliegen und so weiter und so fort. Das macht einen Unterschied. Aber im Großen und Ganzen muss noch viel mehr passieren. Und das ist unser Wirtschaftssystem. Und die muss vorweggehen quasi und tut es phasenweise. Also wir wollen ja auch immer so ein bisschen Hoffnung verbreiten und nicht einfach nur sagen, alles ist ganz fürchterlich und schrecklich. Und ich glaube, das ist interessant, dass der Kapitalismus gerade auch umdenkt. Dem geht es weiterhin um Profit und um Sicherheit und um knallharte Interessen, um das Geld. Aber jetzt kommt's. Viele Börsenexperten sagen im Moment, die sichersten Investitionen, nehmen wir Amazon mal raus, schlechtes Beispiel, aber sind Firmen, die nachhaltig grün produzieren, weil ein Umdenken eben doch stattfindet, gesellschaftlich das tragfähiger ist und man eher denkt, komm, investier mal lieber da, auf Zukunft gerichtet, könnte das eine sichere Variante sein. Also das ist doch schon ein Umdenken, oder?
Sehr schöner, positiver Faktor. Ich rede ja gerne von dieser Ethik des Genug. Es muss auch einen Genug geben und wir wissen, dass Menschen, die sagen, ich habe genug und nicht immer noch mehr wollen, dass die in der Regel auch die zufriedeneren Menschen sind. Das steht übrigens auch schon in der Bibel, du sollst nicht ständig begehren, ja, 9. und 10. Gebot. Die Leute begehren, das macht dich ja auch krank, wenn du immer mehr haben willst und unzufrieden bist, weil du noch nicht genug hast und noch nicht genug hast. Ich weiß natürlich, es gibt Menschen in diesem Land, die haben nicht genug, das will ich auch ganz klar sagen. Es gibt Menschen, die sind arm, die sind am Rande ihrer Existenz, aber die Mehrheit der Deutschen hat einfach mehr als genug. Das habe ich ja auch erlebt in Indien bei Besuchen bei der Kleiderindustrie, also Fast Fashion heißt das ja heute, wie Fast Food. Ja, da gibt es nicht mehr Frühlingsklamotten und Winterklamotten, sondern die Leute sollen irgendwie 7-8 Mal im Jahr was Neues kaufen und dann haben alle die Kleiderschränke übervoll und eigentlich, also das kenne ich doch auch von mir, ich brauche kein neues Kleid, ich habe genug Kleider im Schrank. Dann kaufst du dir trotzdem ganz gerne mal eins, das kann ja sein, aber du musst nicht permanent konsumieren. Und das haben wir, glaube ich, jetzt alle gelernt. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Geschäft war, außer einem Lebensmittelladen. Ja, das haben wir ja gelernt. Wir können auch tatsächlich ohne so viel Konsum lernen. Und viele haben ja zum Beispiel erleben, meine ich, was ich auch interessant fand, dass mir mehrere erzählt haben, dass sie wieder angefangen haben, selbst zu kochen. Und gemerkt haben, wie viel Geld sie dabei sparen, wenn sie nicht ständig essen gehen und ständig irgendwie Fastfood mitnehmen von unterwegs, sondern selber zu Hause kochen. Das mussten ja viele in der Corona-Krise auch erstmal wieder neu lernen, wie man überhaupt Kartoffeln kocht.
Nochmal ganz kurzer Gedanke zur großen Wirtschaft. Wir kommen da gleich aufs einzelne Verhalten nochmal genauer. Das fand ich nämlich auch interessant, dass die auch gemerkt haben, wie fragil diese Lieferketten sein können. Und dann geht gar nichts mehr. Also da werden jetzt auch in der Wirtschaft Systeme gebaut, die mehr Resilienzen oder Redundanzen einbauen. Zum Beispiel bei Medikamenten in einer unserer ersten Folgen hast du das auch schon gesagt. Mein Gott, dass wir jetzt wahrnehmen, dass es da hinten, also dass einfach alles, ja genau, da wo es am günstigsten produziert werden kann, da wird produziert, dass da auch ein Umdenken stattfindet, dass das nicht die einzige Prämisse ist.
Ja, das ist doch immer wieder fatal gewesen, ja, möglichst billig. Alles soll möglichst billig produziert werden und dann gehen wir in Billiglohnländer, wo die Leute nicht viel verdienen. Und am Ende kommt das T-Shirt hier an und wird billig verkauft, aber der es genäht hat, der hat vielleicht 2 Cent verdient an der ganzen Geschichte. Dass das nicht gerecht ist, das ist einfach auch ungerecht, das Wirtschaftssystem, so wie es aufgebaut wird, dass diese Dumpinglöhne da sind. Und da hoffe ich auch, dass wir als Konsumentinnen und Konsumenten bewusster konsumieren. Es soll beispielsweise ja so auch so ein Lieferkettengesetz geben. Das ist immer noch nicht durch, weil sich viele dagegen wehren, dass du weißt als Konsumentin, unter welchen Umständen ist das produziert worden? Und dann wären viele, glaube ich, bereit zu sagen, dann bleibe ich jetzt mal bei dem Kleid, 20 Euro mehr. Mhm. Aber ich weiß, es ist unter gerechten Umständen produziert worden. Bei Fleisch, davon habe ich ja vorhin auch gesprochen, haben viele doch angefangen umzudenken, dass du guckst, ist es Biofleisch? Und dann bezahlst du für das Schnitzel oder für das Hähnchen zwar wesentlich mehr, aber du kannst es tun mit einem, wenn du überhaupt noch Fleisch isst, mit einem relativ ruhigen Gewissen, weil du sagst, das ist wenigstens eine anständige Tierhaltung.
Naja, und du isst es wie früher, wie den Sonntagsbraten und nicht täglich.
Ne? Das ist, denke ich, auch was sich so verändert hat bei uns zu Hause, als ich Kind war. Ja, es gab wirklich Sonntagsfleisch. Fleisch war was ganz Besonderes. Vielleicht gab es nochmal am Samstag in der Suppe ein Würstchen. Aber auch zu sagen, das hat eine Wertigkeit. Ich denke, wir haben Lebensmittel immer nur noch unter billig, 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 so billig wie möglich gesehen. Und dass Lebensmittel auch produziert werden unter Umständen, die wir verantworten können, dass die Landwirte ihre Milch da für wenige Cent nur rausgeben können. Also ich finde, das muss sich ändern. Die ganze Frage, wie produzieren wir, was ist die Situation der Landwirtschaft und dass wir, wenn wir von Landwirten fordern, eine artgerechte Tierhaltung, genfreie Produktion von Produkten, dann müssen wir dafür auch angemessen bezahlen.
Ja, es muss für die Landwirte auf jeden Fall funktionieren, ja. Warum auch dieser Gedanke, nochmal um das hier zusammenzufassen, weil bei all diesen Einzelaspekten darüber ist dieser Bogen, den wir in dieser Folge haben, weil wir uns fragen, kommt das jetzt? Sind wir auch da bereit, uns jetzt zu ändern, weil wir eben aus Corona lernen? Also nochmal der Zukunftsforscher, der sagt, es gibt bereits eine langfristige Wirkung auf die Alltagskultur und bemisst das unter anderem daran, an diesem Beispiel zum Beispiel, dass 9 von 10 Deutschen wohl jetzt wollen, dass die Wissenschaft auch nach der Corona-Krise stärkere Betrachtung in der Politik findet. Ja, also weil da ja noch viel größere Probleme lauern. Für noch folgenreicher als die Pandemie halten die Befragten eben den Klimawandel. Merkst du das auch? Kriegst du aktuell auch dazu andere Fragen und Reaktionen von den Menschen? Du bist ja viel gefragt.
Ich denke auf jeden Fall, dass Wissenschaft ernster genommen wird. Das war ja in der Klimadiskussion oft so, dass gesagt wurde, die Jugend fordert die Wissenschaft ein. Aber wer von uns kannte vorher die Virologen, die wir jetzt alle täglich sehen? Wer von uns wusste, was das Robert-Koch-Institut macht? Insofern denke ich, dass Hawks da zutreffend analysiert. Und ich hoffe, dass die Wissenschaft eine größere Rolle spielt, weil dann die politischen Entscheidungen eben auch konsequenter fallen und nicht die Wirtschaftslobbyisten diese Entscheidungen derart beeinflussen. Ich meine, das haben wir ja auch gesehen bei diesem ganzen Dieselskandal, dass da einfach nur Wirtschaftsinteressen da sind und was das an Schäden, an Umweltschäden nach sich gezogen hat, überhaupt nicht beachtet wurde von denen, die da derartig betrogen haben. Oder warum gibt es nicht längst Elektroautos oder 1-Liter-Autos?
Weil noch nicht genug Elektrostrom dafür da ist.
Ja, aber dann sollen sie 1-Liter-Autos schaffen. Also die deutsche Ingenieurskunst war doch immer so groß. Aber die Idee, dass wir kleinere Autos produzieren, dass wir kleinere Autos brauchen, nicht diese gigantischen SUVs, die ich weiß nicht, wie viele Kilo die da wiegen, um einen Mann oder eine Frau durch die Gegend zu fahren. Also da musst du auch mal nachdenken, erfolgen. Also ich will jetzt nicht auch wieder auf SUV-Fahrer kloppen, aber wir müssen nochmal überlegen, was für ein Auto brauche ich eigentlich und wozu brauche ich ein Auto? Ich finde, dass darüber müssen wir schon deutlich nachdenken.
Das ist nämlich, finde ich, auch die spannende Frage, ob wir jetzt wirklich diese Zäsur haben, die auch zum Beispiel da ein Umdenken mit sich bringt. Denn die Geschichte lehrt uns ja bisher schon eher das Gegenteil, dass es irgendwie eben den Leuten schwerfällt, sich zu reduzieren und dass man doch immer wieder zurückfällt in alte Verhaltensmuster. Das findet auch unsere Hörerin Annika. Die hat sich nämlich so geäußert zur aktuellen Krise und wie es darüber hinaus weitergehen könnte.
Hallo, ich bin Annika und ich hoffe, dass man nach der Zeit sich trotzdem noch, auch wenn man schnell wieder in alte Muster verfallen wird, trotzdem noch daran erinnert, wie es war und dass man die Freiheiten zu schätzen weiß. Dass man im Biergarten sitzt, dass man sich mit vielen Leuten, mit jeden Tag mit irgendjemand anders treffen kann. Also einfach, dass man, wenn es wieder geht, also ich merke das jetzt, dass mir das fehlt, mich mit mehr Leuten zu treffen. Gerade jetzt, wo Sommer wird, wird es natürlich noch schwieriger. Und dass man das einfach wieder mehr zu schätzen weiß. So die Freizeit, die man hat und die Freiheiten, die man auch hat. Also ich glaube, dass es noch so ein bisschen Nachwehen haben wird, glaube ich. Aber dass man dann auch schnell wieder zurück in den Alltag kommt. Also das glaube ich schon. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns da zurückerinnern werden. Aber ich glaube auch, dass das, dass man schnell wieder in alte Muster verfallen wird.
Wie ist dein Menschenbild dazu, Margot? Nochmal, du bist ein Optimistin die meiste Zeit. Also können die Menschen das? Verzicht.
Menschen können lernen, davon bin ich völlig überzeugt. Da gibt es übrigens auch große biblische Gestalten. Ja, also nehmen wir mal allein den Apostel Petrus, der Jesus erst verleugnet hat, kurz nach der Verhaftung, und danach er tatsächlich der war, der die Botschaft gepredigt hat in alle Welt. Also da bin ich hoffnungsvoll, wie gesagt. Ich glaube, diese Achtsamkeit, von der ich gesprochen habe, die wird sich zeigen. Wir haben viele erzählt, dass auf einmal im Haus man achtsamer ist. Wer wohnt eigentlich in meinem Haus? Also nicht nur der, der die Pakete entgegennimmt, sondern man fragt, also soll man der älteren Dame beim Einkaufen helfen? Also dass es neue Beziehungen und eine Wertschätzung von Beziehungen in der Nachbarschaft, in der Familie, in der Freundschaft gegeben hat, weil du weißt, am Ende sind die entscheidenden Dinge im Leben die, die du nicht kaufen kannst. Vielleicht haben das viele auch gelernt. Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Vertrauen. All das kannst du nicht kaufen und genau das macht das Leben aus. Eine hat ja, Hörerin hat ja auch Gesundheit gesagt. Und ich finde, das ist auch noch eine Frage, bei der ich hoffe, es ändert sich was. Diese ständige Ökonomisierung des Gesundheitssystems, dieser ständige Druck, wie Kliniken beispielsweise ausgestattet sein müssen. Das muss alles dann, geht nur noch ums Geld. das kann nicht entscheidend sein, sondern ein Gesundheitssystem lebt auch davon, dass ich darauf vertraue, dass ich gut versorgt werde in einer Krise.
Mhm. Aber Margot, nochmal zum Gedankenverzicht. Ich war heute in dieser Folge besonders gespannt, was die Bibel vielleicht dazu sagt. Hast du dazu was oder was hast du dir heute ausgesucht?
Ich denke, dass die Bibel uns deutlich macht, dass wir schauen müssen, was ist wichtig im Leben. Und wenn du weißt, dass dein Leben begrenzt ist, dass du, ich habe vielleicht noch einen Tag, noch 10 Jahre, ich weiß es nicht, dann lebst du schon sehr viel bewusster und willst doch dein Leben in Verantwortung vor Gott und vor dir selbst und vor den anderen Menschen leben. Und dann ist die Frage, ist Besitz das Entscheidende oder was ist im Leben wirklich wichtig? Naja, als Bibelvers habe ich einen ganz anderen ausgesucht, weil ich ja die Hoffnung verbreiten will. Seid fröhlich in Hoffnung, heißt so schön im Römerbrief. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Das finde ich eine schöne Zusammenstellung. Und ich wünsche mir, also so eine Geduld braucht man ja jetzt in der Trübsal, wenn wir Corona mal so nennen. Ich finde, eine Beharrlichkeit im Gebet heißt, dass du deinen Glauben auch praktizierst und mit Gott so einen Gesprächsfaden aufrechterhältst. Aber vor allen Dingen gefällt mir dieses, seid fröhlich in Hoffnung. Für mich sind die Protestanten oft oder die Christen überhaupt nicht fröhlich genug. Und ich wünsche mir, dass die Menschen auch Fröhlichkeit ausstrahlen, weil das fände ich schwierig. Manche sagen ja, die Krise hat Leute aggressiv gemacht und die Stimmung verschlechtert. Also ich möchte schon fröhlich in die Zukunft gehen.
Ist vielleicht wirklich ein ganz guter Satz, um genau dann doch diese Zäsur zu haben und jetzt nach vorne guckend irgendwie doch Dinge zu ändern. Denn Corona ist schon eine beispiellose Krise, noch nie so da gewesen. Und vielleicht gerade der Scheidepunkt, um jetzt durch diesen zivilisatorischen Flaschenhals zu kommen, von dem ich auch in einer vorherigen Folge schon mal gesprochen habe. Denn, das will ich nochmal aufgreifen, du hast das vorhin gesagt, die Idee ist ja nicht neu, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Ist um die 50 Jahre alt, begann damals, finde ich wirklich einen schönen Gedanken, deshalb möchte ich dir nochmal äußern, mit dem Mondprogramm der NASA. Also da fliegen die Astronauten raus in den Weltraum, weg von der Erde, um neue Welten zu entdecken. Aber die größte Überraschung haben sie, als sie über der Mondoberfläche plötzlich die Erde aufgehen sehen, im Hintergrund. Bill Anders von der Apollo 8, der schnappte sich damals sofort die Kamera und rief, oh mein Gott, seht euch dieses Bild an, hier geht die Erde auf, Mann. Ist das schön? Und das war wirklich so ein bisschen das erste Mal im kollektiven Bewusstsein der Menschen, dass es da diesen kleinen blauen Planeten mitten im kalten, schwarzen Universum gibt, der schützenswert ist. Und das Foto ist um die Welt gegangen. Earthrise, können Sie ja mal googeln. Das ist, also diese Perspektive, die man das erste Mal eingenommen hat. Du hast gesagt, Club of Rome 72, die haben daraufhin, führte es zu diesem Buch Grenzen des Wachstums. Da warst du um die 10 Jahre alt. War das damals Thema auch in der Familie?
Also die Mondlandung war ein ganz großes Thema, daran erinnere ich mich. Und natürlich auch dieses Bild, dass die Erde zerbrechlich ist. Ich denke, das ist das erste Mal bewusst geworden. Also dass wir ein kleiner, schützenswerter Planet sind und dass wir alle zusammengehören vor allen Dingen. Also ich meine, das ist ja, Globalisierung haben wir eben in Sachen Wirtschaft auch kritisch gesehen, aber dass wir alle zusammenhängen, dass wir füreinander Sorge zu tragen haben auf dieser Welt. Ich denke, das wird auch deutlich, wenn du diesen ganzen Erdball siehst.
Ja, und erinnerst, also ich war da noch nicht auf der Welt, aber ich stelle mir das wirklich irgendwie auch, muss auch für religiös irgendwie völlig neuer Ansatz gewesen sein, zu sehen, dass da diese kleine blaue Kugel da schwebt in diesem All und dass wir, weil es ist ein endliches System, die Ressourcen sind endlich, wir können nicht einfach immer weiter graben und buddeln und rausholen, sondern wir müssen zusehen, dass das heile bleibt.
Wenn ich mich recht erinnere, hat einer der Astronauten ja die Schöpfungsgeschichte gelesen oder einen Schöpfungspsalm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber diese Bewunderung für die Schöpfung, die wir eben nicht beherrschen, sondern deren Teil wir sind. Ich denke, das ist sehr bewusst geworden und vielleicht religiös, wenn wir so wollen, ist klar geworden, Gottes Welt ist viel, viel größer, unendlicher als das, was wir als Menschen, als Welt begreifen. Das hat Hans-Peter Dürmer auch so schön gesagt. Also auch die Physik kennt nicht lauter Antworten, sondern es gibt eine Welt, die viel größer ist als irgendwas, was wir denken können. Ich denke, das hat auch demütig gemacht.
Mhm. Ja, und ich glaube, Demut ist gerade auch wieder angebracht, wenn wir jetzt wirklich lernen wollen aus der Corona-Krise und nach vorne blicken. Ich habe auch ein Zitat wieder mitgebracht und ich glaube, es wird das kürzeste in all den Folgen, die ich jemals hier mit dir aufnehmen werde. Und zwar besteht es aus drei Wörtern. Weniger ist mehr. Ja, was meinst du?
Ja, das denke ich, dass wir nicht so viel brauchen, um glücklich zu sein. Das habe ich ja vorhin versucht zu sagen. Glücklich sind die Menschen nicht durch mehr haben wollen und halten wollen, sondern glücklich sind sie durch das, was sie nicht kaufen können. Das haben wir vielleicht in dieser Krise gelernt, weil das hält und trägt sie. Und mir ist auch wichtig dabei, dass wir das Zusammengehörigkeitsgefühl neu bewusst wahrgenommen haben. Wir brauchen andere Menschen, um gut zu leben. Wir brauchen nicht unbedingt das siebte Schnitzel.
Ja, und ich finde, wir müssen bescheidener werden. Also Campingurlaub statt Kreuzfahrtreise durchs Mittelmeer, weil es einfach weniger Ressourcen verbraucht. Oder ein gutes Kleidungsstück statt 10 billige, schnelle Mode, Fast Fashion, du hattest es gesagt. Sparsames Auto fiel mir noch ein, weil ich auch überlegt habe, okay, was kann ich denn ändern? Sparsames Auto statt Statussymbol ist, also ich fahre ein ziemlich altes, sparsames Auto, fahre kein Statussymbol, aber ich glaube, für andere Menschen wäre das eine Möglichkeit, Dinge zu ändern. Regionale Produkte verkaufen statt Erdbeeren im Winter. Auch so eine Sache. Oder beim Laden um die Ecke statt beim Versandriesen einkaufen. Ne?
Ich hoffe, dass das auch viele aus der Krise gelernt haben, wie wichtig es ist, einen kleinen Lebensmittelladen um die Ecke zu haben und nicht nach rauszufahren, vor die Tore der Stadt sozusagen, um versorgt zu werden. Also vielleicht auch eine bewusstere Wahrnehmung der Menschen und was sie leisten. Das ist auch eine Hoffnung für mich aus der Krise. Mhm. Es sind, haben wir auch schon mal drüber geredet, hier schlecht bezahlte Frauenberufe ganz oft, die sich als systemrelevant erwiesen haben. Und es sind nicht die großen Models auf dem Laufsteg, die unser Land am Laufen gehalten haben, sondern die Frau im Lebensmittelladen, die wacker weiter Regale bestückt hat.
Und weniger ist mehr, deshalb habe ich das ausgewählt, nicht nur, weil mehr zum Raubbau an der Natur führt, sondern auch, weil weniger ist mehr ja auch zu mehr Genuss führt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast, wenn du danach dein erstes Stück Schokolade isst, das schmeckt unfassbar. Weißt du, was ich meine?
Verzicht kann dann auch natürlich zur Freude führen. Das glaube ich ganz bestimmt. Fastenzeiten sind in allen Religionen ja übrigens Tradition, weil du bestimmte Fastenzeiten, wenn du die eingehalten hast, dann umso mehr das Fest feiern kannst. Das wissen wir aus allen Religionen, denke ich, dass Fasten auch eine positive Erfahrung ist und Verzicht durchaus dann glücklich machen kann.
Wollen wir uns darauf vielleicht einigen, dass wir sagen, jetzt nach einer halben Stunde, dass man sagt, okay, findet eine Zäsur statt, findet eine Veränderung statt, werden wir besser, kriegen wir es besser hin, retten wir diesen Planeten, dass das auf die Frage hinausläuft, was wollen wir? Wollen wir haben oder wollen wir sein?
Ja, da sind wir wieder bei Erich Fromm, das ist schon sehr, sehr lange her und das war schon damals das Thema. Ich bin überzeugt, wir wollen sein und ich bin überzeugt, die Menschen lernen aus dieser Krise, sie werden bewusster leben und wir werden energischer die Zukunftsfragen anpacken, weil wir wissen, wir haben ja gelernt, wir können ganz viel ändern, wenn wir müssen.
Wenn wir müssen und wenn wir wollen. Ja, vielen Dank. Ich fand, da war wieder viel drin. Ich hoffe für Sie auch, wo auch immer Sie uns gerade hören, ob im Radio oder vor Ihrem Smartphone oder am iPad. Sie können gerne mitmachen. Schreiben Sie uns eine E-Mail. menschmargott@ndr.de mit Anregungen, mit Kritik auch sehr gerne nehmen wir entgegen. Oder hinterlassen Sie uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App auf Ihrem Smartphone. Vielen, vielen Dank fürs Mithören. Das freut uns jedes Mal wirklich sehr. Ich bin schon gespannt auf die nächste Folge und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und du, Margot?
Ja, ich sage, bleiben Sie behütet.
Mensch Margot. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilje-Stiftung.